Ist halt gut dran, dass ich jetzt direkt hier mich am Mikrofon habe, weil in ungefähr 10 Minuten erkennt mich mein eigener Sohn nicht mehr.
Son! Son!
That's life, but they need to actually believe in it.
Ja, es ist schon so ein Gefühl, muss ich sagen, wie nach Hause kommen.
Wir sind in der ersten Liga!
Einmal Mainzer, immer Mainzer. So wird es immer bleiben.
Und damit herzlich willkommen zur 10. Episode Einmal Mainzer, immer Mainzer, der Podcast vom 1. FSV Mainz 05. Natürlich wieder präsentiert von Bitburger, natürlich wieder mit an meiner Seite der werte Herr Bernsmeier.
Hallo.
Und heute unser Special Guest zur Saisonabschlussfolge, Christian Heidel.
Hallo.
Geht's dir gut, Christian?
Mir geht's sehr gut, jawohl.
Ja, wir befinden uns ein paar Tage nach dem Saisonabschluss. Hast du überhaupt geschlafen in der Nacht? Wie lange hast du noch gefeiert?
Also es war gar nicht so dramatisch diesmal bei mir. Ich bin weg, ich glaube um 10 nach 2. Jetzt muss ich zugeben, mein Fußweg war ungefähr nur 3 Minuten, weil ich ganz in der Nähe des Hotels eben wohne. Aber es war trotzdem, fand ich, ein sehr, sehr lockerer, lustiger Abend. Ich habe nur festgestellt, ich hatte am nächsten Tag so Rückenschmerzen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich von 15 Uhr, da bin ich ins Stadion rausgegangen, ich stehe immer im Stadion, bis abends um 10 nach 2 nur gestanden habe. Und da habe ich ja gemerkt, ich werde älter anscheinend. Aber nach dem Tag war es dann wieder ganz okay.
Ich wollte schon fragen, hast du auch 3 Minuten nach Hause gebraucht oder war der Weg dann in der Nacht länger? Aber
nee, ich glaube, ich habe es in meinem Zeitlimit habe ich es geschafft. Aber ich habe wirklich, also ich habe nichts gegessen den ganzen Abend, weil man hat immer gequatscht und immer wieder einen getroffen und immer im Stehen, sei es am Bier, stand am Weit, stand an den Hochtischen. Und anscheinend macht es meinen Körper nicht mehr so ganz mit.
Umso mehr dürfte dein Körper von Euphorie geflutet gewesen sein. Wie hat es sich denn für dich angefühlt nach dem Spiel?
Also ich bin im Inneren immer so ein bisschen pessimistisch vorm Spiel. Und ja, Bayer Leverkusen, da habe ich schon gedacht, die möchten jetzt ihrem scheidenden Trainer da so einen riesen Abschluss irgendwie bereiten. Und ich habe auch unten in der Kabine gesehen, wie die rauskamen. Da war schon so das Gefühl da, die wollen es jetzt allen nochmal zeigen. Mhm. Und dann legen wir da eine erste Halbzeit hin, wie ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wenn wir es in der Art aufgetrumpft haben, müssen wirklich 3-4-0 führen zur Pause, führen dann zumindest mal 1-0. Aber die Art und Weise, das hat mich schon geflasht, wie die Mannschaft da abgegangen ist, wie die Zuschauer abgegangen sind. Das war ganz, ganz außergewöhnlich. Und dann kriegst du ein ganzes Gefühl in so einem Spiel. Und dann wirst du auch irgendwann euphorisch. Und als dann wirklich der Schlusspfiff kam in Leipzig, wir haben das immer im Hintergrund auf dem Fernsehen gesehen, ja, dann löst sich alles so. Das war dann schon einfach ein prima Gefühl, könnte ich, wenn es nach mir geht, zu jedem Saisonende könnte ich das gerne haben. Aber da war man dann schon euphorisch und hat sich auch dann auf alles, was an dem Tag noch passiert ist, gefreut.
Wenn du sagst, könnte man an jedem Saisonende so nehmen, wie war denn generell das Gefühl für dich nicht, ich sag jetzt mal, ich will eigentlich nicht das Wort Angst benutzen, aber in den letzten Jahren ging es für uns um was ganz anderes zum Saisonende hin. Diesmal war das genaue Gegenteil. Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt, die letzten Spieltage und vor allem dann den letzten Spieltag auch mit diesem anderen Gefühl?
Also eines muss man ja mal sagen, also ich habe ja schon viele Situationen zum Saisonende vorgefunden und man kann die Erlösung, wenn man den Klassenerhalt geschafft hat, der auf der Kippe steht, nicht vergleichen mit dem Gefühl, dass du jetzt für die Conference League dich qualifiziert hast. Am vergangenen Samstag hatten wir die Chance, einfach was zu gewinnen. Und im Jahr zuvor in Wolfsburg, da war das Risiko, dass wir sehr, sehr viel verlieren, einfach größer. Mhm. Und das ist eine ganz andere Gefühlslage. Da hast du vom ersten Moment an, bist du nervös und hast auch Angst. Also wer da nah dran ist und behauptet, als sie nach Wolfsburg gefahren sind, das war so ein Betriebsausflug und zwar ganz nett und wir gewinnen sowieso, der sagt nicht die Wahrheit. Und als wir dann 1-0 hinten gelegen haben, recht früh schon, da geht bei mir dann, rattert der ganze Kasten da oben. Oh Gott, wenn es jetzt schief geht, was machen wir? Wie reagieren wir? Wie gehen wir die Sache an? Wenn du das Spiel jetzt gegen Leverkusen nimmst, da hast du dich einfach darauf gefreut, dass du dich freuen kannst anschließend, dass die Chance da ist, dass das was Besonderes ist. Das ist ein ganz anderer Jubel wie der Jubel nach dem Spiel in Wolfsburg. Und Ich habe jetzt nicht zu denen gehört, die ein bisschen enttäuscht waren, weil wir nicht mehr ganz oben dabei waren. Aber das konnte ich, glaube ich, schon sehr, sehr gut einschätzen. Und das hat man ja auch gemerkt, wenn ich gesprochen habe, habe ich immer gesagt, also wir sind Mainz 05 und wir hatten bis drei Spieltage vor Schluss die Chance, in die Champions League zu kommen. Und jetzt haben wir das Ziel, noch international zu spielen. Und da hatte ich schon den Eindruck, je näher das Spiel kam, haben die Leute auch alle wieder umgedacht, dass da eine gewisse Enttäuschung ist, wenn du dieses Riesending davor, die hast Champions League. Das ist ja völlig logisch, aber also ich bin dann wirklich mit totaler Vorfreude in dieses Spiel gegangen und ich habe mir auch vorher überlegt, wie reagierst du, wenn es schief geht? Und ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, dann nicht enttäuscht zu sein. Dann sind wir Siebter, auch das ist eine außergewöhnliche Saison. Ja. Aber ich bin sehr froh, dass das nicht kam dann.
Hätte das funktioniert nach dem Spielverlauf, als wir dann zwischenzeitlich 2-1 zurücklagen mit, was haben wir dann, 5 Toren eigentlich geschossen?
Ja. Ja, ich glaube, jetzt nur mal angenommen, wir verlieren dieses Ding da 2-1 und in Leipzig geht's anders aus, dann haben wir trotzdem ein super Spiel abgeliefert. Dann ist man enttäuscht, dass es nicht gereicht hat, aber geht raus und sagt, wir haben alles getan. Ja, es sollte halt nicht sein. Wenn du das letzte Spiel zu Hause 5-0 verlierst und es gab Mannschaften, denen ist es passiert gegen Leverkusen, dann ist es ein anderes Gefühl. Also ich glaube, wenn es dann schiefgegangen wäre, hat er euch gesagt, das war trotzdem geil heute, was wir hier abgeliefert haben. Aber wenn halt 4 Tore nicht zählen und die schießen jetzt unter Umständen noch ein Eigentor aus Versehen und verlieren es dann, dann wäre ich glaube, damit wäre ich gut klargekommen.
Ist dieses Spiel gegen Leverkusen vielleicht auch das perfekte, ich nenne es jetzt mal so ein Bild, was Mainz 05 in der Saison beschreibt? Also man redet im Sport auch oft darum, wer das erste Tor macht. Man muss Nackenschläge irgendwie abschütteln. Wenn ein Tor aberkannt wird, das ist schwer zu verarbeiten oder so. Mann, dann können wir aber eine Menge verarbeiten, wenn 4 Tore aberkannt werden oder so. Also ist das vielleicht genau das perfekte Sinnbild von dieser Mannschaft? Niemals aufgeben, immer weiter und...
Ja, ich wollte es gerade sagen, also... Als wir diese Geschichte damit niemals aufgeben, in einer schier aussichtslosen Situation angegangen sind, habe ich damals schon gesagt, das ist jetzt nicht nur etwas für Abstiegskampf. Niemals aufgeben kann auch bedeuten, du liegst 3-0 hinten und wir schaffen das noch irgendwie. Und wenn eine Mannschaft das bewiesen hat, wenn es ein Club bewiesen hat, dass man einfach niemals aufgeben muss, vor allen Dingen, dann ist das Mainz 05. Und dieses Spiel hat vieles davon wieder gezeigt, was diesen Verein, was diese Mannschaft auszeichnet. Und ich glaube, wenn wir vom Spiel mal reden, dann sagen wir immer, das war Mainz 05. Und man erkennt das wirklich daran, wenn man mit dem Gegner spricht, nach dem Spiel. Also ich habe mit Simon Rolfes mich lange unterhalten, mit Fernando Caro, mit dem Vorsitzenden von Leverkusen. Und die haben beide gesagt, sie haben eine solche Intensität gegen sich selten erlebt. Also die hatten kaum den Ball und das ist der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga, immer noch amtierender deutscher Meister gewesen, letztens die Bayern eben. Aber da kam wirklich komplette Hochachtung. Und das ist das, was wir immer wieder versuchen müssen, in der Zukunft rüberzubringen. Diese Art Fußball zu spielen. Ohne Angst, mutig draufgehen und Fakt ist, es wird ab und zu schief gehen. Aber wir gehen vom Feld, sagen, wir haben es in unserer Art probiert und heute war der Gegner eben besser. Das wird immer mal wieder vorkommen und du kannst auch in München mal eine Klatsche bekommen. Ja, das kann passieren. Aber die Art und Weise, ich glaube, das muss das Ziel sein für uns, dass wir das auf den Platz bringen.
Dann würde ich sagen, springen wir nochmal so ein bisschen an den Anfang der Saison. Wir wollen nochmal kurz rekapitulieren, was das für eine verrückte Saison war. Also wir haben ja eben schon gesagt, wir kommen so ein bisschen aus Wolfsburg. Und was ist dann überhaupt die Zielsetzung? War es klassischerweise, also natürlich war die Zielsetzung klassischerweise, wir wollen den Klassenerhalt schaffen, aber hast du in deinem Hinterstübchen schon irgendwie gedacht, das könnte vielleicht auch für mehr reichen?
Da bin ich immer vorsichtig, weil ich erstmal schauen muss, was für eine Mannschaft haben wir zusammen. Also Transfergeschäft in dieser Pause, das ist alles nicht so einfach. Du hoffst bei jedem Spieler, der könnte den ersetzen, das kann funktionieren. Also es gibt keinen, der eine 100%-Quote hat. Ich glaube, wir liegen insgesamt ganz gut, aber der ein oder andere Spieler kommt einfach nicht so zum Tragen. Und den Leuten muss ich immer erklären, es können eben nur 11 anfangen. Und das bedeutet, dass 5-6 Spieler, die durchaus gut sein können, aber eben nicht zum Spielen kommen, weil die anderen eben ein bisschen besser sind. Und dann sind es keine Fehleinkäufe, sondern es ist ein Spieler, der sich so ein bisschen an Mainz 05 herantasten, den Verein kennenlernen und vielleicht ein Jahr später dann derart aufschlagen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und in dem Sommer war es ja natürlich so, dann es war klar, dass das Leo geht, blöderweise ablösefrei, habe ich nicht so gerne, aber ist eben so gekommen. Kein Vorwurf, weil der Junge das super gemacht hat bis zur letzten Sekunde. Und ich wusste natürlich, dass Brian Gruder, dass da was passieren könnte. Und ich wusste auch, dass es sehr schwer wird, Van den Berg zu halten. Dessen war ich mir auch bewusst. Und das waren natürlich schon tragende Säulen. Und ja, Mainz 05 kann sich keinen Brian Gruder kaufen, sonst hätten wir nicht abgeben müssen. Oder abgeben wollen, weil es einfach wirtschaftlich dann sinnvoll war. Und da bist du schon ein bisschen unsicher. Als wir dann so Schritt für Schritt die Mannschaft zusammengestellt haben, ja, da hatte ich am Anfang schon so das Gefühl, das muss ich noch so ein bisschen, muss ich das finden. Also man hat das Spiel bei WN Wiesbaden, ja, das war schon eine harte Nummer, müssen in die Verlängerung rein und dann fängt es schon ein bisschen an zu grübeln, passt das alles? Und dann hatten wir einen holprigen Start, weil eben noch nicht alles zusammengepasst hat. Aber das wurde von Spiel zu Spiel, wurde das dann einfach besser. Und dann hatte ich eigentlich schon recht früh Hoffnung, da könnte was zusammenwachsen, was irgendwie auch dann zusammengehören kann. Und ich habe es vorhin gesagt, schon mal dieses St. Pauli-Spiel, das war so der Gamechanger dann. Wir gewinnen 3-0, ja, effizienter kann man kaum sein. So im Nachhinein, ich glaube, wir hatten 5 Torchancen, haben 3 reingeschossen. St. Pauli hatte fast überhaupt gar keine Torchance. Und das war schon so ein Stil einer Mannschaft, die auch ein bisschen weiter oben spielen kann. Ja, und dann ging die wilde Fahrt los.
Du sagst eben, man kann sich nicht einen Brian Gruder leisten als Mainz 05 Ersatz. Da würde ich sogar fast diesmal erwidern, weil auf einmal haben wir ja Paul Nebel, der zumindest statistisch deutlich besser war sogar nochmal als Brian. Hättest du denn Spielern wie Paul oder auch Spieler, die schon im Kader waren, also ein Bello und Danny da Costa, nochmal zugetraut, dieses Niveau nochmal zu erreichen, beziehungsweise jetzt dieses Niveau mal abzurufen?
Ja, wir hatten schon ein paar Überraschungen drin. Also Paul ist sicherlich vielleicht die allergrößte Überraschung. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, das habe ich alles genau gewusst, dass der 10 Tore schießt und ich weiß gar nicht, wie viele Assists. Aber das ist für uns jetzt ein riesen Marketinginstrument. Wir haben den Jungen in die zweite Liga gegeben, der ist ins Spielen gekommen, der hat sich entwickelt, kommt zurück und ist vielleicht einer der besten Spieler der Bundesliga-Saison gewesen. Und Paul ist ein Typ, der hat überhaupt nicht daran gezweifelt, nach Mainz zurückzukommen. Wir hatten da 1-2 Gespräche und der hat sich einfach riesig gefreut, obwohl er A, Publikumsliebling war, in Karlsruhe eine riesen Saison gespielt hat, die noch gerne behalten hätten. Er war einfach froh, nach Hause wieder zu kommen. Und so hat er hier auch dann losgelegt. Am Anfang auch 3-4 Spiele, so ein bisschen Schwierigkeiten, sich mal wieder anpassen. Ja. Bundesliga ist doch was anderes wie zweite Liga. Und dann hat er hier eine Saison gespielt. Ja, das ist schon eigentlich unglaublich. Und ganz ehrlich, in der Art habe ich es mir vielleicht gewünscht, aber habe ich nicht erwartet. Und ich habe auch nicht geglaubt, auch da muss man doch ehrlich sein, dass der Danny da Costa auf einmal Stammspieler ist, eine überragende Saison spielt. Ich habe zu Danny auch gesagt, ja, wenn es im Sommer irgendwie eine Möglichkeit gegeben hätte, dann hätten wir dich sicherlich abgegeben. So ehrlich muss man sein. Und umso mehr freue ich mich natürlich jetzt, dass er so eine Saison da hingelegt hat. Und ich glaube, wenn wir uns so vor Augen führen, wie war die Saison? Ich glaube, für jeden ist es brutal schwierig zu sagen, wer waren denn eigentlich die Spieler der Saison? Man muss da fast alle nennen. Wir haben eben gesagt, Danny da Costa, super Saison gespielt. Ja. Bello wird anstatt älter, wird immer jünger, wird immer besser. Wir haben Amiri, wir haben Sano, wir haben Cassie, wir haben Paul, wir haben Johnny, wir haben Lee. Alle haben, und das darf ich keinen vergessen, eigentlich alle haben eine Top-Saison gespielt. Da hat keiner enttäuscht. Und die nicht zum Spielen kamen, haben auch nicht enttäuscht, weil einfach super Spieler, die eine super Saison hatten, vorher gespielt haben. Und wäre einer mal reingerutscht, hätte er vielleicht die Saison durchgespielt. Auch die Bank, da hat alles einfach gestimmt. Und deswegen war es eine Saison in der Art, wie wir sie vielleicht zuvor noch nie hatten.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich als nächstes hin soll. Ich würde jetzt, weil wir es gerade von den Spielern haben, du sie so nennst oder so aufzählst, am Anfang fehlte uns auch Kai Schusano. Wir wussten nicht, wie soll man Leo Barrero ersetzen. Das wird die größte Baustelle. Was fällt dir zu der Saison von diesem Jungen ein? Oder kommen wir vielleicht auch mal dazu, dass er so spät dazukam? Was waren vielleicht die Probleme am Anfang?
Also ich kann mich noch genau erinnern, sein erstes Spiel war gegen WN Wiesbaden. Ja. Also ich glaube, der
hat... Wann ist er da vorgekommen? Das will ich kurz mal festhalten.
Der kam irgendwann ins Trainingslager, kann man reingefahren.
Also,
ich glaube, der hat gefühlt, hat er 5 Trainingseinheiten.
Genau, also sehr kurz irgendwie auf jeden Fall.
Und war in diesem Spiel für mich schon der beste Mann auf dem Platz. Ja. Hat 120 Minuten gespielt, eigentlich ohne eine Vorbereitung, ist anschließend ganz sicher aufs Fahrrad.
Und 120 Minuten sicherlich durchgelaufen,
ja, gefühlt. Er ist gelaufen, gelaufen, ja, und gelaufen. Und nach dem Spiel war ich mich schon, da war ich mir echt sicher, das ist genau ein Spieler, der zu Mainz 05 passt. Leo war ein super Spieler, aber ich war sehr schnell, sehr sicher, dass wir Leo mit Kaiju ersetzen können. Ganz ruhiger Vertreter, furchtbar angenehmer Mensch. Mhm. Und der hat vom ersten bis zum letzten Tag wirklich eine super Saison hingelegt. Ganz am Anfang auch ein paar Problemchen noch. Aber dann, ich kann mich überhaupt nicht an ein schlechtes Spiel von dem erinnern. Also da fällt dir ja fast noch die zwei, drei Fehlpässe, die der in der Saison gespielt hat, die fallen ja fast noch ein. Und das sagt ja alles.
Ja.
Also ein riesen Glücksgriff für uns.
Ja, vor allem merkt man jetzt am Ende, also finde ich auch, dass er sich jetzt immer mehr traut, nach vorne mitzuziehen, mitzudribbeln. Und ich denke mal, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich dann auch mal vor dem Tor belohnen wird.
Ich glaube, wenn er wirklich das erste Tor schießt, dann kommt die gesamte Bank, die gesamte Mannschaft stürzt auf ihn. Weil das, also das gönnt jeder bei Mainz 05 dem Jungen, dass er irgendwann die Kugel mal reinschießt.
Ich bin mir sicher, dass alle extremer reagieren werden als er selbst. Und er so.
Ja, er wird nicht so emotional sein, das denke ich auch. Aber dann kommen wir nochmal so ein bisschen zum Anfang. Also du hast schon eben gesagt, wir haben diesen Brustlöser gegen St. Pauli. Danach war es ja aber nochmal so ein bisschen holprig. Also dann machen wir eine Niederlage gegen Leipzig, ein Unentschieden gegen Gladbach, ein sehr schwaches Spiel im Pokal gegen München, spielen dann Unentschieden gegen Freiburg, das war eigentlich ganz gut. Und dann, glaube ich, so dieser finale Brustlöser ist ja das Heimspiel gegen Dortmund. Dann geht ja auch so ein bisschen die Serie los. Ist es dann auch einfach mal so ein Spiel, was einfach mal irgendwie geschehen muss? Oder wie kann man sich das erklären, dass auf einmal quasi das Leistungsniveau so viel höher geht?
Ja, das ist eben im Fußball so. Also wenn wir diese Spiele vorher, die du genannt hast, nicht hätten, dann hätten wir immer die Meisterschaft mitgespielt. Das ist eben nicht Mainz 05. Wir werden immer wieder mal Spiele haben, wo es nicht läuft oder kommen ein bisschen schwerer in die Gänge. Das gehört dazu. Wenn man dann anschließend aber so eine Serie spielt, wie wir sie dann gespielt haben, dann landest du da oben. Und inzwischen sind wir einfach so weit, dass wir das können. Ich glaube, sagen zu dürfen, wir können jede Mannschaft in der Bundesliga inzwischen schlagen. Jede. Weil wenn Mainz 05 einen guten Tag hat, muss der Gegner auch schon einen recht guten Tag haben, um Paroli zu bieten. Und das war früher einfach nicht der Fall. Wir sind damals wohin gefahren, da haben wir gesagt, also die müssen schon einen richtig scheiß Tag heute haben, dass wir da irgendwie eine Chance haben. Und das hat sich gedreht. Wir haben inzwischen wirklich Qualität. Diese Mannschaft ist qualitativ sicherlich besser wie Mannschaften von früher. Da kann inzwischen jeder Fußball spielen. Und wenn man sich mal die Statistik anschaut, ich war selber überrascht, ich glaube, wir sind auf Platz 5 oder 6 im Ballbesitz. Hm. Ja, wir waren früher immer Drittletzter oder Viertletzter oder ganz hinten, weil wir die Bälle einfach nach vorne geschossen haben, hurra die Waldfee. Und dann hatten wir da hier einen Stürmer, die den Ball sicher gemacht haben und irgendwann haben wir auch Tore geschossen. Inzwischen können wir Fußball spielen. Und wir können einfach mithalten. Also ich erinnere mich immer gerne an das Spiel in Leipzig. Also wir haben Leipzig sowas von spielerisch dominiert. Da bin ich dann schon nach Hause gefahren und habe nochmal drüber nachdenken müssen, war das wirklich Mainz 05? Da hat man gesehen, was möglich ist. Der Unterschied ist, dass wir das noch nicht jedes Spiel auf den Platz bringen. Ja, dafür sind wir wieder Mainz 05. Das wird der nächste Punkt sein. Noch mehr Kontinuität reinbringen. Aber dann wird es einen Angst und Bange, ja, wenn wir das auch noch hinbekommen, weil dann spielen wir in der Spitze der Bundesliga mit. Und genauso sage ich, ja, wenn wir in so eine Phase reinkommen, wo wir glauben, wir sind die Allergrößten und können jeden dominieren und das Allerwichtigste, dieses eine Mannschaft auffressen, wenn wir das vergessen, dann können wir gegen jede Mannschaft auch verlieren. Ja.
Gab es dann, wenn du jetzt speziell sowas wie Leipzig gerade nochmal erwähnst, gibt es dann auch mal die Momente, wo du innerhalb der Saison auch mal abends zu Hause bist und dich zurücklehnst und das genießt? Oder bist du dann immer das, wie du selber sagst, dass du skeptisch bist und dann direkt überlegst, was vielleicht besser laufen könnte oder geändert werden könnte?
Also mein Ablauf ist eigentlich immer der gleiche nach dem Spiel. Wenn wir ein gutes Spiel machen, möglichst auch gewinnen, dann, egal wann ich nach Hause komme, setze ich mich aufs Sofa und gucke mir das Spiel nochmal an.
Wenn ganz wir, 90 Minuten?
Ja, das ganze Spiel.
Okay.
Wenn wir verlieren und ein schlechtes Spiel machen, schaue ich mir weder aktuelles Sportstudio noch irgendetwas an, dann schlafe ich die ganze Nacht nicht. So, dann muss ich erst runterkommen. Bei mir ist das so, da bricht am Abend, auch wenn es, ich glaube, Außenstehende bei mir nie merken, bricht innerlich schon eine kleine Welt zusammen. Wenn wir knapp verlieren, ist das ja alles in Ordnung, aber wenn du jetzt so ein dissonantes Spiel da hinlegst, und dann brauche ich Ruhe. Da will ich auch mit niemand reden. Und wenn ich morgens aufwache, bin ich ein ganz anderer Mensch wieder. Also da ähnele ich zum Beispiel sehr Jürgen Klopp, Der wollte eigentlich so gefühlt nach jeder Niederlage, wir hatten ja auch einige Niederlagen mit ihm, wollte der zurücktreten und aufhören. Und am nächsten Morgen kam ein neuer Jürgen Klopp in die Umkleidekabine. Hab alles analysiert. Schaffen wir. Also das ist, und so bin ich dann genauso. Also da bin ich wieder total optimistisch und auch kämpferisch, wenn es schief geht. Aber ich brauche schon eine gewisse Zeit, bis ich loslassen kann. Im Stadion, wir sind ja alle nach dem Spiel noch ein bisschen im Stadion, dann gehen wir an Hasenkasten, merkt mir das überhaupt nicht an. Also da kann ich dann schon mal so ein bisschen runterkommen, aber der Denkapparat, der läuft die ganze Zeit, auch wenn ich zwei Weinschorle dann trinke und drüber nachdenke, wie geht's weiter.
Du hast jetzt Jürgen angesprochen, wie dürfen wir uns vorstellen, ist es dann bei Bo?
Bei Bo ist es ganz genauso. Also er ist ja... Ich will gar nicht sagen Berufsoptimist, der ist einfach so ein optimistischer Mensch, der immer das Gute sieht. Aber ich weiß, wenn wir ein Spiel verlieren, was da in ihm vorgeht. Aber er macht das natürlich sehr geschickt. Nach außen ist er schon beim nächsten Spiel wieder. Und es nützt ja nichts, wenn der Mannschaft da zusammenbricht und in der Kabine rumliegt, sondern es geht ja darum, den Jungs wieder Optimismus einzuflößen. Das war jetzt so und das nächste Mal geht es weiter. Und das kann Bo überragend. Also er ist auch keiner, der direkt nach dem Spiel weggeht. Der sitzt dann auch mit Familie und Freunden noch zusammen und nach zwei Stunden geht er dann. Ich glaube, wenn er zu Hause ist, denkt er schon sehr, sehr viel nach. Aber der kommt zur Spielanalyse dann sonntags, wenn wir samstags spielen, ist schon wieder optimistisch und ja, hat dann seine Lautstärke wieder und so eine Mannschaft, ja, die wird dann wieder wach. Also das macht er einfach genial.
Ja, ich glaube, dann können wir so ein bisschen springen, wenn ich jetzt hier mal so alles vor mir sehe. Eigentlich läuft es gefühlt von Dortmund an bis vielleicht zum Freiburg-Spiel eigentlich alles mehr oder weniger perfekt. Klar, mal eine leichte Delle, wie du gesagt hast, mal gegen Union Berlin verloren, aber dann danach wieder extrem viele Spiele gewonnen. Ab welchem Moment hast du denn dann final gedacht, okay, wir werden das vermutlich irgendwie schaffen, da irgendwo in einem europäischen Bereich zu landen?
Da muss ich ehrlich sagen, das habe ich bis zum letzten Tag nicht so richtig geglaubt. Also vor Leverkusen, das war dann Finale, wie im Pokalspiel, ja oder nein. Aber zuvor, da denke ich halt immer drüber nach, ja, wir sind ja Mainz 05. Und sei bitte nicht, ich rede da mit mir selbst, sei bitte nicht enttäuscht, wenn es dann schief geht. Mhm. Ich habe mich wirklich damit gar nicht so beschäftigt. Was ist, wenn es klappt? Auch jetzt, ich habe mir null Gedanken gemacht, was ist, wenn wir in die Champions League kommen? Also das habe ich weggelassen von mir, weil dann wird man enttäuscht. Also es gab ja Menschen, die haben mir gedacht, wir chartern schon die Flugzeuge, wohin auch immer. Also das ist so, auf einmal alle, ja, ihr müsst euch neue Ziele setzen. Das hat ja prima geklappt. Also jeder weiß, dass ich da kein Freund von bin, sondern wir spielen, dass die Post abgeht, so wie es geht und wollen das nächste Spiel wirklich gewinnen. Aber mir hat noch nie einer erklärt, wenn der Heidel durch die Stadt rennt mit der Fahne, wir wollen nach Europa, dass diese Mannschaft besser spielt. Und das hat sich auch diesmal wieder gezeigt. Irgendwann kam er aus der Nummer ja nicht mehr raus. Ich kann ja schlecht am viertletzten Spieltag sagen, wir stehen auf Platz 3, ja, wir würden gerne Sechster werden. Also das macht ja keinen Sinn. Und dann kamen wir da rein. Es hat jetzt nicht unbedingt so viel gebracht. Also, dass jetzt die Mannschaft, weil wir über Europa sprechen, auf einmal da die Bäume ausreißt. Ja, das war eben nicht so. Ich bin eher dafür, das ruhig anzugehen. Natürlich kann ich Tabellen lesen, ja, ist ja klar. Und irgendwann habe ich auch gedacht, ja, wenn wir so und so viele Punkte holen, kann das klappen. Und jeder hat gesagt, wenn ihr die gleichen Punkte holt gegen die Mannschaften wie in der Vorrunde, dann seid ihr in der Champions League. Nur diese Statistik, die kannst du sonst wohin werfen, ja, die bringt dir ja gar nichts. Und das war ja auch dann im Endeffekt so. Ja, wir haben da gegen Dortmund verloren. Wir haben da, glaube ich, ein ganz gutes Spiel gemacht, aber haben eben verloren. Und trotzdem kam der Tag immer näher, dass ein Finale passieren kann. Und das, ich glaube, es gibt ja nichts Schöneres, wenn du am letzten Spieltag so eine Möglichkeit hast, dann Finale zu spielen. Und ich glaube, die Leute haben sich inzwischen auch damit abgefunden und akzeptiert. Ich spiele mal Conference League. Conference League hat ja immer so ein bisschen den Namen wie so ein Verlierer-Cup, aber doch für uns nicht. Also wir werden definitiv einmal, das ist das Einzige, was definitiv ist, irgendwo hinreisen. Bin auch mal gespannt, wohin es geht. Dann ist Mainz 05 in Europa. Wir waren da ein paar Mal schon. Ich glaube, diesmal wird es was anderes werden, weil der Verein sich verändert hat, weil der Support sich verändert hat. Ich glaube, das wird diesmal hoffentlich ein richtig großer Ausflug. Und das ist einfach was ganz Besonderes. Für mich ist das keine Verliererliga. Für uns ist das ganz klar eine Gewinnerliga. Und wir müssen alles dafür tun, dass wir in die Ligaphase reinkommen. Dann haben wir schon mal 6 Spiele und das ist dann schon was Außergewöhnliches.
Aber wenn wir dann zu diesem Freiburg-Spiel mal kurz kommen, wo man das Jubiläum hat, eine riesige Choreo, Stadion mittlerweile wie selbstverständlich immer ausverkauft, muss man sich da als Christian Heidel dann auch nochmal kneifen, weil zum einen kommst du natürlich vom Punkt, wo der Verein noch ganz, ganz klein war, aber dann jetzt auch zum letzten Punkt, wo du wiederkamst, wo wir eher leere Stadien hatten, wo die Begeisterung klein war, dass du und der Rest es geschafft hat, quasi das wieder auf dieses Level zu bringen.
Das war aber das erste Ziel, was ich damals, als ich mit dem Aufsichtsrat, damals mit Detlef Höhne noch gesprochen habe, gesagt habe, dass ich ein bisschen erschrocken war, wie weit weg wir auf einmal waren. Ich weiß gar nicht, waren die Leute von uns weg oder wir von den Leuten weg? Keine Ahnung. Aber das ist dann nicht Mainz 05. Da wird dieser Verein in der Bundesliga keine Chance haben. Das war das Erste, was ich damals gesagt habe. Dass losgelöst davon, dass wir wissen, dass wir fast jedes Spiel gewinnen müssen, um da drin zu bleiben, es aber auch schaffen müssen, dass wir wieder zusammenkommen, dass die Mainzer wieder das Gefühl haben, das ist mein Verein. Und das war ein bisschen aus unterschiedlichsten Gründen, gar keine Vorwürfe jetzt, war das verloren. Vielleicht ist es auch normal, dass man nach einer gewissen Zeit verloren geht. Und das stimmt, darüber habe ich dann oftmals nachgedacht, wenn ich auch jetzt an Freiburg denke, an diese Atmosphäre, auch jetzt bei Leverkusen diese Atmosphäre, da können wir einen Haken dran machen. Das ist uns gelungen. Wir müssen nur darauf achten, dass es auch so bleibt. Das ist kein Selbstläufer. Also wir können nicht immer alles das machen, was der gemeine Fan will, weil wir müssen entscheiden, was wir glauben, was das Beste für den Club ist. Aber man darf natürlich nicht auf Abwägen gehen. Und das Allerwichtigste, das war, glaube ich, das Erste, was ich gesagt habe in der Versammlung dann im Club, der Fußball muss immer im Mittelpunkt stehen. Das ist einfach wichtig. Ich hatte das Gefühl, dass teilweise der Fußball fürs Marketing da war. Aber das Marketing nicht für den Fußball. Und das ist ein Riesenunterschied. Hier dreht sich alles um dieses Spiel. Wegen mir kommt keiner ins Stadion. Alle kommen wegen dieser Mannschaft ins Stadion, wegen dieser Atmosphäre. Und die wird ausgelöst natürlich durch das, was auf dem Rasen passiert. Das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Das ist mir sehr, sehr schnell aufgefallen. Und ich finde, das haben wir eigentlich sehr, sehr gut hinbekommen. Und die Leute haben es auch verstanden.
Du hast gerade so kurz angesprochen, auch der Support hat sich verändert. Da würde ich gerne mal drüber sprechen, weil es auch, glaube ich, in der Saison ein Teil da dessen war, was zum Erfolg führte. Dieses Geben und Nehmen, was du auch gerade sagst, zwischen Mannschaft und Fans. Kannst du dich an irgendeine besondere Stimmung erinnern, wie Leverkusen, die du von früher kennst, die da rankam? Weil für mich war Leverkusen gerade in Lautstärke und in allem kaum zu überbieten
hier in der MIVA Arena. Das habe ich auch während des Spiels gesagt, dass ich so in der Art, ich weiß gar nicht wann, aber vielleicht noch gar nicht erlebt habe. Wenn man in die Stehkurve geblickt hat, dann ist es normalerweise mehr so gewesen, dass der Block, der Q-Block in der Mitte, da war ja wirklich die gesamte Tribüne hat mitgemacht. Die Leverkusen haben zu mir auch gesagt, so eine Atmosphäre haben sie in Mainz noch nicht erlebt. Ja. Und die haben schon ein paar Spiele hier gemacht. Und ja, das ist dann schon ein Gänsehautmoment. Und ich bin da eh so ein emotionaler Typ, da kommen ja abends so die Tränen. Wenn ich sehe, was in dieser Stadt inzwischen passiert ist. Ja, und du hast eben gesagt, ich kann mich eben noch an Spiele erinnern, 90er Jahren, da ist dann ein VW-Bus zum Auswärtsspiel gefahren, der war noch nicht voll. Ja, wir waren da teilweise mit 4, 5 Leuten. Ich kannte jeden persönlich. Und was da inzwischen passiert, auch auf Auswärtsspielen, wenn ich jetzt da an München mich erinnere, wenn ich ans Wolfsburg-Spiel denke, ja, wenn ich dann über die Autobahn fahre und anderen kommt ein MZ-Kennzeichen, da stehen bei mir die Härchen, weil das ist einfach Fußball. Und auch wenn es mal nicht so gut läuft, dass die Autobahn einfach auch voll ist. Und wir haben so viele Auswärtszuschauer wie in diesem Jahr hatten wir noch nie, glaube ich, in der Geschichte von Mainz 05. Und das gehört dazu. Und die Atmosphäre im Stadion wird immer besser. Da gibt es ja auch mal so, ja, mit der Kurve sind sie nicht zufrieden, wenn sie ihre Liedchen da singen. Aber bei Leverkusen hat jeder verstanden, heute geht es um alles. Und wirklich, ich habe das vor dem Spiel so ein bisschen, ich kann ja nichts fordern, aber mir gewünscht, jeder gewonnene Zweikampf ist wie ein Tor. Genau das kam rüber. Und der Gegner wird dann beeindruckt, wenn wir reagieren auf das, was auf dem Feld passiert. Das beeindruckt ihn. Und wenn eben ein Leverkusen der Spieler ins Ausschießt und es kommt eine Reaktion von draußen, dann tut es ihm weh. Also wir sind ja keine Unmenschen, aber wir haben ein Heimspiel. Da muss einfach was passieren. Das muss anständig sein. Wir wollen ja niemanden beleidigen, aber es muss Heimspiel sein. Und das hat mit Fairness oder Unfairness nichts zu tun. Das ist Teil des Fußballs. Und wenn wir einen Zweikampf gewinnen und das ganze Stadion tobt, dann beeindruckt es den Gegner auch und es beeindruckt auch unsere Spieler. Und da finde ich, haben wir in dieser Saison einen Riesensprung gemacht und das hat uns auch zu Punkten verholfen.
Sind wir vielleicht, auch wenn ich mich für den einen oder anderen weit aus dem Fenster lehne, ich habe das in den letzten Jahren immer erlebt, dass die Leute von diesem besonderen Bruchweg-Feeling reden, was weg ist, was nicht da ist, dass sie ist was Besonderes. Wir haben das bei der U19 erlebt, wo alle gesagt haben, oh, da ist wieder das Bruchweg-Feeling. Sind wir vielleicht jetzt am Ende näher dran als je zuvor oder genau dieses Bruchweg-Feeling jetzt endlich in die MEWA-Arena zu übertragen? Also auch da, wenn ich das andere gar nicht wegreden will.
Aber da habe ich eine etwas andere Meinung.
Okay.
Wenn wir, also ich habe meinen Bruchweg auch geliebt. Ich kenne ihn aus den 70er Jahren mit ein paar Sandstufen und habe alle Umbauten mitgemacht und vielleicht teilweise sogar verantwortet und gefühlt. Hatten wir noch nie schlechte Stimmung beim Bruchweg. Wir haben grundsätzlich alle Spiele gewonnen. Es war immer ein riesen Wirbel. Ich kann mich aber an so viele Spiele erinnern, wo der Kloppo an rumgehüpft ist, weil nichts los war im Stadion. Und wir lassen uns immer beeindrucken durch diese Aufstiegssaison, ja, wo einfach wirklich viel los war. Und dann als Underdog in der Bundesliga. Das ist eine andere Situation gewesen. Wir spielen jetzt das 17. Mal in Folge in der Bundesliga. Bundesliga ist ein bisschen normal geworden. Und damals hat jeder damit gerechnet, bei jedem Heimspieler am Bruchweg kriegen wir die Kiste voll. Und dann kam der Underdog und hat da überraschende Dinge gemacht. Aber das war am Bruchweg auch nicht so, dass wir da jedes Mal zufrieden haben. Wir haben auch geflucht ab und zu in der Kabine, Mensch, war überhaupt nichts los heute. Gefühlt ist es so. Es war eine besondere Atmosphäre und jeder Gegner, der das erste Mal da reinkam, hat sich gefragt, wo bin ich denn hier gelandet? Weil es natürlich nicht nach Bundesliga ausgesehen hat. Und es war anders, aber das war jetzt nicht so, dass es alles toll war. Und trotzdem hat man natürlich diese überragenden Zeiten und Spiele dann im Hinterkopf und das ist dann die Bruchwegzeit. Und jetzt die Antwort darauf, ja, das Gefühl hatte ich in dem Moment, dass das Bruchweg zu allerbesten Zeiten war. Warum? Weil auch das ganze Stadion mitgemacht hat. Nun sind es bei uns jetzt 30.000 und früher waren es 17.000 Heimfans. Das war einfach anders. Und wir hatten auf der Gegengerade überall Stehplätze. Das war etwas anders aufgebaut. Und wir waren Underdog, da war das anders. Und jetzt sind wir eine Mannschaft, die konnte in die Conference League einziehen. Haben wir damals ja auch mal gemacht, in Europa League, aber nur weil wir so brav waren, sind wir damals in Losglück hatten, sind wir in die Europa League gekommen. Ich bin auch nicht so dafür, der wehre mich so entgegen, dass Leute sagen, es war alles besser früher, es war alles besser. Nee, das war es nicht. Wir können alle gemeinsam was dazu beitragen. Natürlich in allererster Linie die in der Verantwortung stehen. Ja, dass wir das übertragen, dass wir auch wieder so erfolgreich spielen, ist es halt nicht so einfach. Und ich glaube, das wird viel zu wenig in Mainz gewürdigt, was dieser Verein jetzt in den letzten 20 Jahren, vielleicht auch 30 Jahren, erreicht hat. Und wir haben natürlich auch viele junge Leute im Stadion, die das gar nicht erlebt haben. Ja, die waren damals, waren die 3 oder 4 oder waren noch gar nicht auf der Welt. Die wissen nicht, wo wir herkommen. Das darf man trotzdem nie vergessen. Aber das ist für uns keine Ausrede. Aber uns gibt es gefühlt, ja, seit 2000. Wir hatten vorher die gute Saison mit Wolfgang, wo man fast auch mal aufgestiegen wären. Aber so mit richtig Emotionen alles ist es eigentlich erst so, seit der Globo-Zeit ist es dann gekommen. Und hatten vorher viel schwierige Zeiten. Und auch da haben wir teilweise vor ein paar tausend Leuten gespielt. Also ich kenne, selbst in dem Aufstiegsjahr war nicht jedes Spiel ausverkauft. Also im zweiten Aufstiegsjahr und im ersten sowieso nicht. Also das muss man alles mal wissen. Da kommen wir her. Und jetzt haben wir in der Tafel 140 Millionen Euro. Und als ich angefangen habe, hatten wir eine Halbglaskraft. Das war die einzige Angestellte. Ja? Und dann kam der Kamera irgendwann mal dazu. Ja, also das ist auch Mainz 05. Das darf man nicht vergessen.
Wie kriegen wir jetzt von da den Bogen wieder in die Saison?
Ich hätte gerne noch mal so bitte über die Verantwortlichen geredet. Weil es muss ja auch für dich dann so ein bisschen eine andere Gemengelage gewesen sein. Jetzt mit Nico, der dabei ist, mit Michael, der dabei ist. Und insgesamt ja auch viel mehr Führungsverantwortung oder so, wie ich das nennen soll, die aufgeteilt wurde.
Ja, das war ja vom ersten Tag an mein Ziel, als ich zurückgekommen bin. Also ich muss das immer wieder mal sagen, ich glaube, der eine oder andere, weil ich höre, da haben so wirklich dummes Zeug, hat das gar nicht richtig verstanden. Es war niemals meine Absicht und niemals mein Ziel, nochmal zu Mainz 05 zurückzukehren. Warum? Weil ich war 24 Jahre in diesem Verein, habe wirklich alles miterlebt und habe irgendwann die Entscheidung getroffen, in meinem Leben noch was Neues zu machen. Und der ganze Quatsch, warum der Heidel weg ist wegen Geld, das ist einfach komplett dummes Zeug. Ich habe meine Entscheidung getroffen, ein halbes Jahr vorher schon. Da wusste ich überhaupt nichts von Schalke 04. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, es sind noch ein paar private Dinge passiert in meinem Leben. Ich muss einmal noch was anderes machen. Irgendwann, wenn der Weg in die Kiste vor mir steht oder wenn die da mit dem Nagel klopfen, möchte ich so das Gefühl haben, dass ich eigentlich ein ausgefülltes Leben habe. Ich bin innerlich fast schon gestorben, wie ich hier weg bin. Also das kann mir jeder abnehmen. Das war für mich, ich hatte so einen Horror vor dem letzten Spieltag. Also war für mich wirklich schlimm. Und weil Mainz 05, ja, mein ganzes Leben, seit ich 8 Jahre alt war, begleitet hat. Und mein Traum war es, in diesem Verein mal was zu bewegen. Und jetzt hat es mit vielen Mitstreitern zusammen auch ganz gut geklappt. Und jetzt gehst du auf einmal weg. Und damals habe ich beschlossen, Das war jetzt der Teil meines Lebens. Ich hoffe, dass das alles mit Mainz 05 gut geht, dass ich irgendwann mal, wenn ich alt bin, ins Stadion gehen kann, mir das angucken kann. So bin ich da rausgegangen und habe immer gesagt, ich möchte jetzt nicht Howard Carpendale spielen, der jedes Jahr eine Abschiedstournee macht und dann immer wieder da ist, sondern ich glaube, das hat auch so nicht gepasst. Und dann ist es so gekommen, einfach, dass ja, es dann Probleme gab und ich habe dreimal Nein gesagt. Nicht, weil ich Mainz 05 nicht mehr liebe, das wird immer in meinem Leben fast alles sein, aber ich wollte den Schritt, den ich vorhin beschrieben habe, eben nicht machen. Und wollte da, ich weiß ja, wenn ich zurückkomme, werden viele wieder sagen, oh, jetzt kommt der unentscheidet wieder und macht alles, was auch immer dummes Zeug war. Ich muss das wirklich mal klarstellen. Wenn ihr meine Leute hier im Club fragst, ist der Heidel einer, ist es der Diktator, der alles entscheidet, der Macher, der alles macht, die werden garantiert sagen, nein, ich bin der größte Teamplayer, den es gibt. Und das war jetzt das, was ich zurückkam. Ich habe gesagt, nein, ich möchte eben nicht mehr da in der Front stehen. Früher war ich natürlich Mädchen für alles. Also als es so richtig losging, habe ich Marketing gemacht, ich habe Presse gemacht, ich habe Fußball gemacht und ich hätte auch den Rasen noch gemäht. Es war ja gar keiner da sonst. Und alle anderen waren ehrenamtlich. Ich wurde dann 2005 ja auch erst hauptamtlich. Ich habe das ja alles nebenbei gemacht, aber nicht, weil ich mich da präsentieren wollte, sondern ja, weil keiner da war und ich war ehrgeizig ohne Ende und habe mit den Trainern, mit Wolfgang Frank, ja, ich war mit dem länger zusammen wie mit meiner Frau zeitlich am Tag, von morgens bis abends habe ich mit dem da gesessen und er hat auch nachts noch angerufen. Das war alles besonders und als ich dann zurückkam, habe ich klar gesagt, in die Schiene will ich nicht mehr rein. Inzwischen ist der Club natürlich auch viel besser aufgestellt, mit viel mehr Hauptamtlichkeit, mit vielen guten Leuten. Und dann war mein Plan zu sagen, okay, ich versuche, wenn es irgendwie geht, sogar vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund, die Dinge anzuschieben, wo ich glaube, dass die richtig sind, dass Mainz 05 aus dieser Talsohle nicht nur sportlich, auch als Verein wieder rauskommen kann. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte jemanden dabei haben. Habe dann Martin angerufen am Heiligabend, der muss auch gedacht haben, der hat ein Rad ab. Und habe gesagt, hast du Bock mit nach Mainz zu gehen? Der hat 10 Sekunden kein Wort gesagt, der wusste gar nicht, um was es geht. Habe ich so ein bisschen erzählt und dann hat er einen Tag später angerufen. Das hört sich irgendwie spannend an und gemacht. Und mit Bo Svensson gesprochen. Und dann haben wir ein Team zusammengestellt und Martin hat fast alle Interviews gemacht. Mich hat man ja ganz, ganz selten noch gesehen und heute ist es genauso noch. Ich brauche es nicht mehr. Das macht auch nicht immer Spaß. Ich halte mich da mehr zurück und spreche mich mit den Leuten ab. Dann sagen sie wieder, zerstritten sie im Hintergrund. Ja, natürlich ein bisschen. Aber ich glaube, das war ja auch der Grund, warum man gedacht hat, wenn der kommt, geht es wieder irgendwie wieder. Also das war einfach meine Intention. Und jetzt bin ich dabei, den Tag vorzubereiten. Und der wird kommen, wo ich sage, jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr von meinem Leben haben, wie morgens ins Büro fahren und zu den Spielen fahren, die ich irgendwann total vermissen werde. Aber das ist ja auch mein Leben. Und ich merke natürlich, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich Rückenschmerzen hat, weil ich mal ein paar Stunden da stehen musste. Ja, ich wäre auch älter. Und ich fühle mich aber noch gar nicht so alt. Und ich möchte jetzt noch das Leben dann irgendwann genießen und ich möchte hier weggehen irgendwann oder mich verabschieden mit einem riesenguten Gefühl. Das Gefühl, das entwickelt sich momentan bei mir, dass ich glaube, dass der Verein insgesamt auf einem super Weg ist und wir inzwischen Leute haben, auch in den Führungspositionen, die sind top. Also wir haben den Jochen Röttgermann geholt vor 2 Jahren vom VfB Stuttgart, also war er beim VfB Stuttgart zuvor. Ich kannte ihn gar nicht. ich kann ihn nur vom Namen her. Da habe ich erst mal gedacht, oh, Stuttgart, so, ob das hierher passt, großer Verein jetzt hier. So, dann haben wir da einen Typen kennengelernt. Da hatte ich, wir haben drüben in der Reduit, haben uns kennengelernt, haben Stefan und ich mit ihm gegessen. Da habe ich nach dem Gespräch gesagt, wir haben ein paar Gespräche mit anderen auch geführt. Genau der ist es. Das ist so einer, der auch bodenständig ist, der von Stuttgart nach Mainz kommen kann, der das einschätzen kann, dass wir nicht der VfB Stuttgart sind. Aber es ist auch ein Riesentyp. Mit Stefan völlig unproblematisch. Da oben diese drei Vorstände, das passt zusammen. Der Christopher Blümler, den habe ich mal als Praktikant eingestellt vor ein paar und 20 Jahren. Der kennt Mainz 05 in- und auswendig, ist jetzt für die Finanzen da. Der Schössler war bei uns Azubi und leitet inzwischen das Partnermanagement. Das sind jetzt alles Leute, die wissen, wie Mainz 05 tickt. Und da habe ich ein super gutes Gefühl, auch wenn ich irgendwann mal dann nicht mehr da bin, dass der Verein verstanden hat, dass die Leute verstanden haben, weil ich musste ihnen gar nicht erklären, wir haben nur die richtigen Leute geholt, was Mainz 05 ist. Und von dem Weg dürfen wir nie abgehen. Und das wird mein Ziel sein. Und irgendwann, keine Ahnung wann, wird der Tag kommen.
Ja, du hast jetzt...
Mensch, emotional, ja.
Ja, ja, aber es ist ja auch schön. Oder es ist das schön ja auch zu hören. Aber probieren wir trotzdem nochmal einen Bogen zum Sport. Kommen wir auf... meinetwegen dann die unter dir, die sportliche Führung unter dir mit Nico Michael, die du jetzt am Anfang einmal erwähnt hast oder so. Wie ist das denn jetzt zustande gekommen oder gewachsen? Und das hat ja ganz gut funktioniert.
Genau, wie kann man sich das auch vorstellen? Also gibst du dann quasi, jetzt mal so ganz blöd gesagt, so wie alle drei Monate zeigst du Nico jetzt, wie man das macht und dann eignet er sich das noch an oder wie funktioniert das?
Also muss ich dir so vorstellen, die Büros von Nico, von Michael und von mir liegen nebeneinander. Wenn bei uns da oben im dritten Stock reinkommt, kommt erst mein Büro, dann kommt Michaels Büro und dann kommt Nikos Büro. Die Büros von Michael und Nico, das war früher ein Büro und das hatte der Martin Schmidt. Die Überlegung damals war, wir wollten Michael haben, weil die Stelle im Nachwuchsleistungszentrum vakant war. Michael ist ein Typ, der eine riesige Erfahrung hat, der auch Fußballtrainer ist, der beim DFB war, der bei uns Jugendtrainer war, der diesen Verein auch kennt. Das war die erste Überlegung, wir müssen einen holen, der versteht, wie Mainz 05 einfach tickt. Und dann haben wir mit ihm gesprochen, dann ist es uns gelungen, Michael vom DFB abzuwerben, dass er nach Mainz kommt. Und er ist ja noch ein junger Kerl, natürlich auch mit Gedanken, dass es später mal auch weitergehen kann innerhalb des Clubs. Und auch darüber haben wir gesprochen und das formiert sich jetzt so langsam. Als dann Martin weg ist, musste ich überlegen, wer übernimmt jetzt die Position von Martin? Warum? Weil ich die nicht übernehmen wollte. Dann hätte ich ja wieder jeden Tag vor der Kamera gestanden, wäre jeden Tag in der Umkleidekabine gewesen. Ich war, glaube ich, in 4,5 Jahren zweimal in der Umkleidekabine. Will ich nicht mehr. Da bleibe ich weg. Außerdem bin ich immer der Meinung, das ist das Reich des Trainers. Ich werde mich da nie einmischen. Ich habe mich nie eingemischt. Man hat mich auch bei Kloppo und bei Tuchel so gut wie nie in der Umkleidekabine gesehen. Bei Kloppos Zeit noch ein bisschen häufiger, weil das ewig her ist, da ist das Geschäft noch ein bisschen anders gelaufen. Aber dann war die Überlegung, wie geht's weiter? Und Nico hat bei uns alle Abteilungen durchlaufen. Er war Spieler, er war ein guter Spieler, er war Mannschaftskapitän. Natürlich kenne ich ihn seit Ewigkeiten, vom Typ her, wie passt das so rein? Dann ist er durch die Abteilung gelaufen, der hat im Marketing, in der Presseabteilung, war ja bei euch wahrscheinlich auch, ja, überall war er.
Mein warum? Praktikant.
Ja, warum? Weil, dass er noch besser Mainz 05 kennt. Das eine ist so, wenn man auf dem Fußballplatz steht, das andere ist, wenn man mal so hinter die Kulissen guckt. Und da merkt man schon, dass Mainz 05 inzwischen schon eine größere Nummer geworden ist. Das ist dann wieder ein Unternehmen. Wie machen wir etwas? Und Nico hat alles mitbekommen. Deswegen kann er den Club einschätzen. Und dann habe ich damals, als Martin weggegangen ist, habe ich zu Nico gesagt, so, bist du bereit? Ja, willst du jetzt diesen Posten gemeinsam mit Michael, wird es unter euch aufgeteilt, aber du wirst der sein, der ganz nah an der Mannschaft ist, der nah am Trainer ist, der nach dem Spiel seine Statements abgibt. Möchtest du das? Bist du so weit? Er hatte auch so eine Phase, wo er gesagt hat, er will sich ein bisschen um die Kinder kümmern, als Fußballprofi ist er natürlich auch andauernd unterwegs. Aber dann habe ich auch so gespürt, ja, ich will das. Und bis zum heutigen Tag klappt das gut. Und momentan ist es einfach so, wir haben auch Meetings, aber eigentlich brauchen wir gar keine Meetings, weil wir sehen uns jeden Tag alle 5 Minuten. Wir laufen uns andauernd über den Weg. Und meine Tür, das weiß jeder, die steht immer offen. Ab und zu muss ich sie mal zumachen, dann vergesse ich es, wenn ich telefoniere. Aber bei mir kann jeder reinkommen, wann er will. Jeder Spieler, jeder Trainer und natürlich auch Nico und Michael und früher was Martin auch. Dann kommen sie rein, setzen sich hin, dann quatschen wir über was. Und wenn irgendwas passiert ist, dann müssen wir keinen Termin ausmachen, dann reden wir. So ist es in Mainz eben so. Hier gibt es keine Audienzen. Und wenn unsere Putzfrau ein Problem hat, dann kann sie bei mir reinkommen. So wird es schon immer gelebt. Und ich glaube, das wird auch so geachtet, dass das so abläuft. Und Nico bekommt alles mit, was bei mir passiert. Wirklich alles. Also wenn ich jetzt mit dem Club mal rede, um irgendeinen zu verpflichten, dann weiß das Nico ein paar Minuten später und Michael so gut wie immer auch. Also ich bin da total transparent. Nicht, weil ich mir einbilde, ich kann alles besser. Ich möchte, dass die Jungs ihre Erfahrung auch machen. Ich kann nur vorgeben, wie ich es mache. Und ich erwarte von niemandem, wenn er irgendwann mal noch einen höheren Job hier einnimmt, dass er so sein muss wie der Heidel. Sondern die müssen das mitnehmen, was sie glauben, das ist gut, und müssen ihre eigenen Vorstellungen auch einbringen. Und dann bin ich ganz, ganz sicher, dass das irgendwann mal laufen wird. Ich möchte keine Heidel-Kopie haben. Die Jungs müssen sich jetzt selber aussuchen, was sie von mir nehmen. Ich habe ja nicht alles richtig gemacht. Wir haben uns auch schon Blödsinn geredet. Das ist ja völlig in Ordnung. Die Jungs müssen sich das rausziehen, um was es geht und was Mainz 05 ist und was für diesen Clubs Bestes ist.
Ich würde sagen, dann sind wir mehr oder weniger fast am Ende angekommen, oder? Also ich hätte jetzt noch als nächste Frage gesagt, wie verläuft das jetzt bei euch? Also ich gehe mal davon aus, du hast eben schon im Off erzählt, du gehst jetzt auch bald in Urlaub. Ab wann fängt es dann so richtig an, wieder stressig zu werden für euch?
Das kann man mir jetzt glauben oder nicht. Urlaub gibt es in dem Job nicht. Das ist völlig ausgeschlossen. Ich kenne ein paar, die machen Urlaub und dann muss ich sagen, da sind sie nicht gut. Also das ist, wenn man die Verantwortung für einen Fußballverein hat, kann man nicht sagen, ich bin jetzt mal 2 Wochen nicht da oder nicht erreichbar. Also ich werde auch in Urlaub fahren, fahre jetzt ein bisschen zur Familie nach Hause und der Job geht wirklich ganz normal weiter. Es werden jeden Tag Spielerberater anrufen, wir werden mit Clubs reden, wir verteilen das ein bisschen. Es ruft mal einer beim Nico an, dann ruft Nico mich an. Wenn bei mir einer anruft, rufe ich bei Nico an. Wir tauschen uns da aus. Also es wird kaum ein Tag vergehen, obwohl Urlaub ist, wo wir nicht miteinander reden, weil es ist ja mit die wichtigste Zeit. Das ist unser Problem. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, wir fahren mal 2 Wochen Urlaub, macht's gut, ich fahre jetzt mit dem Kreuzfahrtschiff und bin immer erreichbar. Also das wäre verantwortungslos diesem Verein gegenüber. Das habe ich meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Also ich hatte wirklich in früheren Jahren so einen Stress ab und zu am Strand, weil ich nur telefoniert habe. Wirklich, die Leute haben sich aufgeregt. Ohne Ende kann der nicht mal die Fresse halten. Da hatte ich nur am Telefonieren. Dann haben da 24 Sportzeitungen gelegen an meinem Strandplatz und ja, irgendwann ist die Familie durchgedreht, weil ja eigentlich Urlaub ist. Das gibt sich. Also ich bin auch keiner, der sagt, das ist ja ganz furchtbar. Ich hätte mir einen anderen Job aussuchen können. Ich bin auch jemand, der da auch dann alles wissen will, damit du immer abgedatet bist. Und trotzdem ist es dann vielleicht auch ein bisschen arbeiten, ein bisschen weniger arbeiten in einem anderen Ambiente. So, und ich habe überhaupt kein Problem, wenn am Tag 10-mal das Telefon klingelt und ich dann unter Umständen in der Sonne liege und auch da telefoniere, der Kopf ist noch eingeschaltet. Also trotzdem freue ich mich drauf, auch mal so ein bisschen Abstand jetzt zu gewinnen. Und ich freue mich trotzdem drauf, wenn auch im Urlaub wir irgendetwas machen, was gut für den Verein ist.
Das wäre, du erzählst jetzt einmal von dem Stress am Strand, man muss das alles wissen. Hast uns aber auch gerade erzählt, dass diese Positionen, die immer mehr besetzt sind, wie auch ein Michael, wie ein Nico, kannst du denn vielleicht zumindest in diesem Sommer ein bisschen weniger Stress dann am Strand haben? Und anders gefragt, wenn wir so ein bisschen in Zukunft blicken, was sind so die ersten Sachen, die du angehen willst? Und ich meine jetzt gar nicht irgendwie Transfere, Verträge, sondern was hast du vielleicht sonst noch so aus dem Zettel von dem, wie du dir das vorstellst in der nächsten Saison? Oder wenn wir jetzt mal 2 Jahre vorausgucken, es gibt Planung zu einer Geschäftsstelle, sowas zum Beispiel. Also was gibt es so auf der Ebene, was du vielleicht als nächstes anfassen willst?
Also eines muss ich klar sagen, es ist dieser Job im Urlaub ist sicherlich dieses Jahr nicht ganz so heftig, wie es in der Vergangenheit war, weil wir einfach mehr sind. Und natürlich, wenn jetzt irgendwas ist, kann ich mit Nico sprechen, aber Nico, übernimmst du das, ich mache das, das wird schon verteilt, das ist völlig klar. Es ist auch so, zwischen Nico und mir gibt es überhaupt nicht so die Denke, ach, das könnte ich doch jetzt machen und jetzt sitzt er da oder umgekehrt. Das gibt's bei mir überhaupt gar nicht. Also so, ach Gott, jetzt ruft die Zeitung an, der redet mit ihr, ist mir alles völlig egal. Und ich glaube, das genießt Nico auch, dass er da ein völlig freies Arbeiten hat und wir uns da sehr, sehr ergänzen. Und das wird er erstmalig jetzt erleben in diesem Urlaub, ja, dass auch er eigentlich immer erreichbar sein muss. Und wenn ich ihn mal nicht erreiche, dann ruft er zurück und umgekehrt ist genau das Gleiche. Das ist nicht machbar. Also ich habe das einmal erlebt, mehrfach erlebt, wenn ich in den USA war. Das habe ich eigentlich genossen durch die Zeitverschiebung. Da bin ich immer sehr früh morgens aufgestanden. Da waren wir in Europa, waren alle schon wach, dann habe ich gearbeitet. Aber irgendwann hast du mal Ruhe gehabt. Da konntest du mal abends mit Familie essen gehen, hat keiner angerufen, weil jetzt doch weniger Leute nachts um 11 oder um 12 nach deutscher Zeit oder europäischer Zeit anrufen. Das ist dann ganz angenehm, aber du musst dann schon sehr früh aufstehen, damit du das Programm noch machst. Das gehört dazu. Das wird dieses Jahr ganz, ganz sicher weniger werden. Und was hast du jetzt noch für eine Frage gestellt?
Genau, was ich gefragt habe, war auch noch, also was hast du für die neue Saison meinetwegen nach dem Urlaub so mit als erstes auf dem Zettel, außer Neuverpflichtungen, Transfers, Verträge im Allgemeinen?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir den Weg losgelöst vom Sport weitergehen. Also als ich 2016 weg bin, meine letzte Mitgliederversammlung, habe ich gesagt, dass es ganz, ganz sicher möglich ist, dass Mainz 05 30.000 Mitglieder haben kann. Ich weiß es heute noch, ein schallendes Gelächter im VIP-Raum oben, wurde auch später so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Wir hatten damals, glaube ich, 12.500 Mitglieder. Als ich 2020 zurückkam, hatten wir 12.900 Mitglieder. Und jeder hat gesagt, Heidel, du hast ja nicht mal alle, da übertreibt der natürlich wieder so ein bisschen. Ich glaube, wir werden das dauert nicht mehr lange, geschafft haben und werden 30.000 Mitglieder haben. Und dann muss ich gleich sagen, dann muss das nächste Ziel 50.000 sein. Das heißt, wir müssen diese ganze Region für diesen Verein begeistern. Und ich bin 100% überzeugt, dass das möglich ist, wenn wir so bleiben, wie wir sind. Weil viele Leute sich mit uns identifizieren, die aber gar nicht ins Stadion kommen, weil sie inzwischen gar keine Tickets mehr bekommen. Und trotzdem müssen wir diese Menschenmassen mehr für Mainz 05 und überlegen, wie wir das auch machen können. Und ja, wir haben 6.000 Trikots in 21 verkauft und verkaufen jetzt 25.000 bis 30.000 Trikots. Ja, wir müssen 50.000 verkaufen. Ja, die Ziele muss man sich einfach hochsetzen. Aber das ist nicht unrealistisch. Ich glaube, dass das machbar ist. Wir bauen jetzt Fanshop um. Es wird so viel gemacht. Wir bauen alle Voraussicht nach eine neue Geschäftsstelle auch. Wir können dann auch repräsentieren, wie das wirklich ein großer Club macht. Wir wollen ein größerer Club werden und Mainz 05 bleiben. Das ist diese Aufgabe. Und ich glaube, dadurch, dass es auch jetzt Diskussionen gibt, ich bekomme da keine Tickets, es wird auch unangenehme Geschichten da geben. Ja. Wir müssen das den Leuten erklären. Das ist fast genauso wichtig, dass wir eine richtige Mannschaft zusammenstellen und erfolgreich spielen. Aber wir müssen das, was uns jetzt gelungen ist, das müssen wir einfach ausbauen. Und wir haben jede Woche Vorstandssitzungen und sitzen und zusammen überlegen, was können wir noch machen. Und das müssen wir immer noch forcieren. Und wenn es gute Ideen gibt, zu uns kommen. Aber die Chance, die dürfen wir jetzt nicht vergeben. Und das wird eine der Hauptaufgaben sein, nicht nur für die neue Saison, auch für die Saison hinten dran. Den Weg müssen wir einfach gehen.
Und um diesen Weg zu gehen, nimmst du dir jetzt ja auch diesen wohlverdienten Urlaub. Da fällt mir dazu ein, weil ich das ja auch hautnah miterlebe, so diesen Wechsel zwischen dir. Du bist hier in Mainz, bist auch dann auf deinem eigentlichen Wohnsitz auf Mallorca. Ist das vielleicht sogar oftmals irgendwie ein Vorteil, sich rausnehmen zu können, ganz bewusst sich hier hundertprozentig zu konzentrieren, aber auch mal sich bewusst den einen Tag rauszunehmen? Gibt dir das vielleicht auch dann die Kraft, um dann hier so gut zu performen?
Ja, also wer Mallorca kennt, der weiß, auch wenn man maximal drei, länger bin ich eigentlich nie weg, auf Tage auf Mallorca ist, dass das schon eine Chance ist, auch mal runterzukommen. Da läuft die Arbeit weiter, aber das ist Arbeit in einem ganz anderen Ambiente. Das Lustige ist ja immer so, wenn ich so durch die Stadt gehe und treffe irgendjemanden, was machst denn du hier? Dann sage ich, ja, warum? Ich bin jetzt hier auf dem Markt oder ich bin hier in der Stadt. Ja, bist nicht in Mallorca. Also es gibt Leute, ja, da habe ich das Gefühl, die glauben, wenn ich ja abends Feierabend mache, fahre ich zum Flughafen, fliege nach Hause und komme morgens wieder. Also mein Wohnsitz ist und war immer Mainz. Das hat sich nie verändert. Meine Familie lebt auf Mallorca, weil es auch mein Traum war, 2019 das zu machen. Und deswegen war es nicht eingeplant, nochmal zurückzugehen. Das war auch für mich, auch weil das Leben dort eigentlich sehr schön ist, eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, das noch einmal aufzugeben. Und es war nie ausgemacht, dass ich jetzt schon wieder 4,5 Jahre da bin. Da ging es eher mal um ein halbes Jahr, vielleicht um 1,5 Jahre. Und jetzt muss ich das den Leuten einfach mal erklären. Also das ist der Lebensmittelpunkt der Familie. Ich habe eine kleine Tochter, ich habe 2 große Kinder und ich habe meine kleine Sanita, die ist 11 Jahre. Die kommt jetzt dort in die 7. Schulklasse. Die geht ihre Schulzeit hat die nur auf Mallorca. Die spricht inzwischen fließend Spanisch, Englisch und Deutsch zum Glück auch. Die kann ich dann nie mehr rausziehen. Ich will es auch nicht. Aber das Problem ist, man sieht sich natürlich verhältnismäßig selten. Aber wenn ich im Jahr 10 mal 3 Tage, vielleicht 12 mal 3 Tage, zu Hause, also auf Mallorca bin, dann ist das viel. Ansonsten bin ich immer hier in Mainz. Und ich glaube, mich haben so viele Menschen im Büro nicht vermisst, weil ich eigentlich immer da bin. Und wenn wir mal freitags spielen, ja, dann fliege ich samstags morgens nach Mallorca und komme montags abends, komm ich wieder. Die Verbindungen sind gut. Ich weiß, für die Umwelt ist das ganz so toll. Deswegen zahle ich auch immer meinen Beitrag. CO2-Abgabe mache ich immer, weiß ich. Aber das ist die einzige Chance, das irgendwie ein bisschen aufrechtzuerhalten. Und wenn ich mal noch älter bin, dann werde ich sicherlich auch dann meinen Lebensabend, ich hoffe, es dauert noch ein bisschen, dann noch auf Mallorca verbringen.
Und dann fällt mir nichts weiter ein. Ich glaube, wir haben ein paar schöne Einblicke auf die Saison gehabt und vor allem auch, wie wir da hingekommen sind. Wenn du nichts mehr hast, hätte ich keine weiteren Fragen, Johnny.
Ich bin auch sehr zufrieden.
Hat Spaß gemacht.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir all unsere Zuhörer und Zuschauer in die wohlverdiente Sommerpause und dann sehen wir uns
einen schönen Sommer, ja,
in wohl 1-2 Monaten wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao. Danke.
Tschüss.